die Welt der Jagd.
Ja, Freunde, willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast. Wir sind wieder da. Rowen, wie geht's dir?
Tim, mir geht's hervorragend. Es ist schön, dass du auch wieder da bist. Letztes Mal durfte der liebe Lukas dich ja vertreten, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass du jetzt wieder da bist und wir im Mai wieder durchstarten können. Wo bist du denn gewesen?
Ja, ich war verhindert. Ich musste Sachen machen und zwar, leider Gottes, musste ich zu dem Zeitpunkt, als ihr den Podcast gemacht habt, in Spanien sein und kapitale Böcke jagen.
Ja, das lasse ich jetzt mal ausnahmsweise durchgehen. Aber auch nur ausnahmsweise. Am nächsten Mal musst du eine bessere Ausrede einfallen lassen.
Ja, es ist ja wahr. So, es war ja noch nicht mal eine Ausrede, sondern es war ja wahr. Aber ihr habt das auf jeden Fall super gemacht. Finde ich klasse. Ich finde sowieso, also du kannst es ja eh, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Lukas hat halt auch einfach wirklich ein Talent, ne? So zu sprechen. Der hat ja auch in unseren Messe-Aftermovies moderiert sozusagen.
Ja.
Und die Leute befragt, ist durchs Publikum gegangen, hat Interviews gemacht und da ist er einfach talentiert, ne?
Ja, er ist kein Kind von Traurigkeit und das Besondere war ja, wir hatten diesen Podcast live und in Farbe aufgezeichnet. Wir haben uns gemeinsam auf diese Bank gesetzt vor der Unterkunft. Du kennst das ja bei ihm in Brandenburg. Mhm. Und es war richtig schön, denn diese typische Brandenburger Idylle, es war einfach kein Mucks. Es war, glaube ich, nur einmal ganz kurz in der Ferne Helikopter zu hören. Und ansonsten haben diese Hummeln in die Kirschen.
Hast du wieder Helikopter gerufen?
Oh Gott, ja. Ja, aber die Hummeln haben so schön gesummt in diesen Kirschbäumen, die geblüht haben. Das war irgendwie dann sehr schön. Es ging auch sehr schnell von der Hand und ja, die Zeit ist einfach so dahin geronnen und es war schön. Also können wir auch mal machen.
Ich habe das auch mitbekommen. Die Hintergrundgeräusche fand ich eigentlich am schönsten überhaupt von dem ganzen Podcast. Also ihr hättet auch nichts sagen können, dann wäre das einfach mal so eine Stunde Entspannung gewesen im Hand-on-Demand-Podcast.
Ja. Das Problem ist in Köln oder so, da können wir das nicht machen. Da ist ja dann nur Lärm.
Nee, das machen wir nicht. Das funktioniert nicht.
Lieber nicht.
Flugzeuge, Autobahnen, irgendwelche Leute, die rumschreien. Vielleicht in der Eifel mal.
Ja, das wäre ein guter Anlass. Aber ich fürchte, im Juni wird das nichts, Tim. Ich bin im Juni auch verhindert, zumindest für solche weiten Reisen. Das kriege ich nicht hin.
Da kommt was bei dir, ne?
Ja, im Juni. Kommt was.
Also nicht bei dir, also doch bei dir schon.
Ja, bei mir im Haushalt kommt was, zieht jemand was ein.
Da wird wieder geworfen. Aber diesmal ist es nicht die Dackeldame.
Nee, diesmal ist es die werte und beste Lina. Kriegen Nachwuchs, ja.
Die bessere Hälfte.
Die bessere Hälfte, genau.
Ja, geht's ihr denn gut? Also wie fühlt sie sich?
Ja, ihr geht's überraschend gut, muss ich sagen. Der Rücken tut weh. Ja, jetzt hat's hier kurz geklingelt. Da muss ich mal kurz hin. Sekunde.
Das Kind küt. Ja, Freunde, so schnell kann's gehen, ne? Da sitzt man gerade noch im Podcast und dann klingelt die Frau und sagt, es ist soweit, das Kind kommt. Machst du nix, da muss man los.
Da war die Post.
Ach, es war nur die Post. Entschuldigung, gerufen. Ich dachte schon, es ist soweit. Aber gut.
Es hat gerade geklingelt. Ich muss nochmal neu ansetzen. Die Post war da. Also, wie geht's, Lina? Wir werden das häufig gefragt. Und die letzten Monate war das immer so, man hat sich gar nicht getraut zu sagen, dass es ihr eigentlich ganz gut geht. Weil man dann doch irgendwie Angst hatte, dass es sie erwischt mit Übelkeit, Erbrechen, halt diese typischen Schwangerschaftsleiden. Aber ja, toi, 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 es ist nicht so gewesen. Und natürlich, klar, der Bauch, der wächst jetzt, die Kugel wird runder. Und jetzt kommen diese Beschwerden im Endspurt, Rückenschmerzen, alles tut weh, man kann nicht mehr schlafen und so. Aber toi, 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 ansonsten geht's Lina Gott sei Dank gut.
Ja, aber daran sieht man ja, es wird ein Junge, ne?
Ja, es wird ein Junge, das ist richtig.
Ja, also da habe ich ja schon die wildesten Geschichten gehört, aber es sind sich wirklich alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, einig. Also wenn es ein Junge wird, ist die Schwangerschaft relativ entspannt. Wenn es ein Mädchen wird, tut's richtig weh, also in jeder Hinsicht.
Ja, man sagt ja auch dann, dass die Mädchen den Frauen die Schönheit rauben. So, mhm. Aber ich glaube, da gibt's auch wirklich 1 Million Sprüche zu und am Ende stimmt eh irgendeiner. Also ja.
Man kann sich alles schön reden, ne? Den Bock, die Frau, das Kind. Was es ist.
Ja, aber man muss auch sagen, dass noch jetzt zu diesem Thema, Elina geht es sogar so gut, sie hat sich jetzt auch nicht davon abhalten lassen. Das war auch ihr großer Traum, dass sie im Mai noch den Maibock mit der Kugel schießt. Also nicht mit der Kugel auf den Bock, sondern sie mit der Kugel vor sich den Bock erlegen. Und das hat auch funktioniert tatsächlich. Und ganz interessantes Thema, ich weiß nicht, wie du das beurteilen würdest. Wir können ja auch nur für uns Männer sprechen. Also wir können eigentlich gar nicht für die Frauen sprechen, aber jeder bekommt ja mal sowas im Bekanntenkreis mit. Kennst du viele Leute, die das noch machen, so hochschwanger noch jagen? Oder?
Also kenne ich tatsächlich persönlich jetzt niemanden, wo ich wüsste, dass er das getan hat. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, warum nicht. Also wenn es einem gut geht, ja, und man sich dazu in der Lage fühlt. Also ich glaube, der Gewehrschuss wird das kindliche Gehör jetzt nicht schädigen. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber ja.
Ja, also es ist interessant, auf jeden Fall Lina unfassbar viele Nachrichten bekommen von wegen, ja was, wie kannst du jetzt nur noch jagen gehen, viel zu gefährlich und oder hast du nicht Angst, dass mit dem Kind noch was passiert und so. Und dann haben wir auch mal ein bisschen recherchiert und wir haben auch die Frauenärztin gefragt und es ist wohl tatsächlich so, das Gehör des Kindes ist so ab diesem 6. Monat entwickelt. Mhm. Und wenn du dann ohne Schalldämpfer so die 8x68 zündest, glaube ich, das ist dann schon nicht so gut. Also so, ja, bekommt ja dem Kind dann vielleicht nicht gut, aber
mit Mündungsbremse noch.
Ne? Ja, genau, besonders laut, aber ansonsten, solange es dir gut geht, also warum sollst du nicht auf die Jagd gehen? Vielleicht muss man dann nicht unbedingt noch in einen morschen Hochsitz besteigen oder auch jetzt nicht unbedingt dann selbstständig die schwere Sau bergen, aber mit einer 223 schallgedämpft auf dem Rehbock jagen. Und ja, das Jagdfieber kann sich jetzt meines Erachtens auch nicht negativ auswirken. Alles, was der schwangeren Frau gut tut, war die Antwort der Frauenärztin. Wenn die Jagdlina gut tut, und das hat sie offensichtlich, dann ist es auch richtig.
Ja, kräftiges White Baby Heil, ne?
White Baby Dank, das werde ich ausrichten.
Nee, ich finde das klasse, wenn man sowas macht. Also es ist ja dann auch wirklich ein Erlebnis, was man für immer in Erinnerung behalten wird. Und ich glaube, ihr werdet auch ausreichend Erlegerbilder gemacht haben mit dem Bauch dann. Das ist so eine super schöne Erinnerung. Also ich finde, in einem Jägerhaushalt ist das auf jeden Fall komplett legitim.
Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, jetzt hat sie ja schon alles dafür getan, die Jägergene sozusagen in den Sohn zu übertragen. Sie hat im Oktober sozusagen frisch schwanger ihren ersten Dammhirsch geschossen. Dann im Frühjahr, ich glaube, das war irgendwie Februar oder März, hat sie eine Sau unter den Polarlichtern geschossen, als man die hier fast deutschlandweit sehen konnte. Und jetzt eben diesen Bock im 8. Monat, also ja.
Man muss sowieso sagen, also Lina erinnert mich so ein bisschen an mich selber. Und jetzt kommt's nämlich, weil
ich bin gespannt.
Ich habe das Gefühl, dass sie auch wie ich gar nicht so häufig rausgeht, aber wenn sie rausgeht, eigentlich immer Weidmannsheil hat. Kann das sein?
Ja, also sie geht auf jeden Fall jetzt nicht selten raus, würde ich sagen, aber also ich gehe auf jeden Fall häufiger raus als sie und bin auch, glaube ich, generell so häufig einfach mit Sachen so in der Natur beschäftigt. Aber du hast schon recht. Also ihre Quote, würde ich sagen, ist schon gut.
Das meine ich.
Also da lässt sie sich auch nichts nehmen dann so.
Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich selten jagen gehe. Also ich gehe schon häufig jagen. Aber es ist dann, es gibt ja einfach so Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal an den Mai denke, jetzt bei uns im Jagdrevier. Wir waren jetzt seit dem 1. Mai, waren wir relativ häufig draußen und unser Jagdaufseher mit seinem Bruder waren jetzt auch immer mit uns raus und die haben nie irgendwie eine einzige Chance gehabt, ein Stück Wild zu erlegen. So, und ich bin gefühlt, ich glaube, 3-mal bin ich draußen gewesen, habe am 1. Mai morgens einen Schmalreh geschossen und vorgestern Abend dann noch einen Rehbock geschossen. Ne? Und Jens hat auch 3 Stück Rehwild geschossen, 2 Böcke und noch einen Schmalreh. Es gibt einfach so Menschen, irgendwie, die ziehen das irgendwie an und andere, die müssen irgendwie immer so 10-mal rausgehen, bis sie irgendwie was bekommen.
Ja, es gibt Menschen, die kannst du auch sprichwörtlich auf den Misthaufen setzen, ne? Und da kommt noch was.
Ja, genau. So hier Gerold ist ja auch so einer, ne? Den, ja. Das ist ja furchtbar.
Ja, also wir haben tatsächlich jetzt auch nur 2 Ausgänge gebraucht. Den Abendausgang und dann den Morgenausgang. Der war dann sehr lange, der hat sich von 5 bis 10 Uhr hingezogen. Aber die Beharrlichkeit hat sich dann auch ausgezahlt und das stimmt also schon in gewisser Weise, was du da gesagt hast.
Ja, es gibt einfach irgendwie so Menschen, aber vielleicht sind das auch so Phasen. Also bei Drückjagden zum Beispiel ist das komplett anders. Da gibt es irgendwie immer so ein Jahr, da läuft es komplett und ein Jahr, da läuft es gar nicht. Also da gibt es bei mir zumindest gefühlt irgendwie kein Mittelding.
Naja, also ich selber weiß das von meiner Mutter noch, um es jetzt auch langsam abzuschließen, dieses Thema, dass sie wohl auch hochschwanger jagen war mit mir oder meinem Bruder, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber da hat es auch nicht geschadet. Also ich hoffe jetzt, dass die Passion übertragen wird und zwingen kann man das Kind dann am Ende nicht, aber wenn es dann kein Jäger wird, dann zieht es eben auch aus. Ne?
Vielleicht ist das aber tatsächlich der Grund, warum der dritte Bruder von Jens und mir dann kein Jäger geworden ist. Vielleicht war es so, dass meine Mutter mit meinem Vater zusammen jagen war, als sie Jens im Bauch hatte und mich im Bauch hatte und mit unserem anderen Bruder ist es irgendwie nicht dazu gekommen und deswegen ist der jetzt kein Jäger geworden. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das könnte jetzt der entscheidende Hinweis gewesen sein, Roven.
Das könnte noch langwierige Familiendiskussionen auslösen.
Wie das passieren konnte. Also das werde ich beim nächsten Familientreffen auf jeden Fall mal auf die Agenda schreiben. Muss ich ansprechen. Also wenn es das ist, dann ist ja jetzt alles klar.
Ja, sehr gut. Ich habe noch ein anderes Thema, das ist jetzt gar nicht so unglaublich weit davon entfernt, denn es geht im weitesten Sinne auch über Schwangerschaften. Diesmal aber nicht bei uns Menschen, sondern bei den Rehen. Hintergrund ist, ich habe jetzt die Tage draußen einen Ansitz gehabt und habe auch ein Reh gesehen, das dann über die Wildkamera lief bei mir. Dann habe ich mir die Wildkameraaufnahme geholt und war richtig verzückt, denn es war eine rote Ricke und plötzlich folgten zwei richtig tiefschwarze, proppegesunde Kitze.
Ach, wurden die adoptiert?
Ja, genau, sie wurden adoptiert. Nee, aber also allein dieser Anblick, das ist richtig was fürs Herz, diese schwarzen Kids jetzt zu sehen. Wunderbar. Und dann hat bei mir das Gedankenspiel aber auch angefangen. Ich glaube, wir wissen beide, Tim, so ungefähr, wie das funktioniert mit der Vererbung beim Rehwild, mit dem Melanismus. Mhm. Aber es würde mich mal interessieren, ich habe es nämlich durchgerechnet. Was glaubst du, ist die Chance, dass diese Ricke, diese rote Ricke, zwei schwarze Kitze kriegt, wenn der Vater, der Rehbock, auch rot gewesen ist?
Boah. Also ich glaube, das geht wahrscheinlich schon in die 1 zu 5 oder 6 stellig.
Ja, nee, so schlimm ist es auch nicht, aber es ist schon, also ist schon ein krasses Glück. De facto weiß ich ja jetzt nicht, ob der Vater rot oder schwarz ist. Also wahrscheinlicher ist es schon, dass es ein schwarzer Bock ist, der auf dieser Ricke drauf gesessen hat. Denn am Ende sind es ja einfach nur zwei Gene. Das rote dominante Gen, ja, für die rote Farbe, und das rezessive schwarze Gen, nenne ich jetzt mal, was eben doppelt vorhanden sein muss, reinerbig vorhanden sein muss. Und die Chance, damit diese beiden Kitze schwarz sind, wenn der Vater rot gewesen ist, liegt bei ungefähr, ja, 6%. Also das ist schon ein Glücksgriff, muss ich sagen. Auf diese beiden Kitze muss man gut aufpassen.
Hast du die beiden Kitze quasi als ein Kitz betrachtet mit der Farbe?
Nein, nein.
Oder als zwei schwarze wirklich?
Genau, auch? Als zwei schwarze.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die ja beide schwarz sind, ist ja viel unwahrscheinlicher, als wenn jetzt eins schwarz gewesen wäre und eins rot.
Ja, genau. Also es gibt ja diese Mendelsche Vererbungslehre. Und danach kannst du ja aufstellen, wie viele Varianten rauskommen, wenn der Vater eben schwarz ist oder auch rot ist. Fakt ist, er muss ja Träger dieses Gens sein, sonst wären ja keine schwarzen Kitze da. Und wenn jetzt der Vater ein schwarzer Bock gewesen wäre, dann gibt es ja nur 4 Möglichkeiten. Sprich, ist es eigentlich 50-50 für jedes einzelne Kitz. Aber damit dann beide Kitze jeweils schwarz sind, musst du ja diese Wahrscheinlichkeiten multiplizieren und dann wäre es eine 25-prozentige Chance.
Rufen, man könnte meinen, du hast nicht Chemie, sondern Biologie und Mathematik studiert.
Und das ist dann ja das Dramatische, wenn dann der Vater nämlich rot gewesen ist, ist diese Chance für einen Kitz ja schon sehr gering. Und das dann noch mit der Chance fürs andere. Das ist ja dann, was die Wahrscheinlichkeit so selten macht, sage ich mal. Und allein deswegen hat mich das so gefreut, das zu sehen, dass da zwei schwarze Kitze laufen. Und ich hoffe, sie überstehen jetzt die Wiesenmaht und werden nicht irgendwie vom Fuchs geholt oder was auch immer. Weil es ist auch einfach schön, so ein schwarzes Reh zu haben, finde ich.
Vielleicht war der Vater ja aber auch ein Isabel-Reh.
Was ist das denn?
Jetzt bin ich echt mal gespannt. Überlegt mal, Freunde, was könnte ein Isabel-Reh sein? Ich wette, das hat noch nahezu niemand von euch gehört.
Ist der Vater jetzt, identifiziert er sich als Isabel oder?
Also Rudel und ich haben tatsächlich eben selber mal recherchieren müssen, weil ich habe vor einigen Jahren in Polen mal einen abnorm beigen Bock geschossen. Und die Wahrscheinlichkeit, so einzulegen, ist wahrscheinlich noch niedriger, als es in deinem Fall war, dass die Ricke zwei schwarze Kitze bekommt. Und ich habe mal versucht, irgendwie über Google zu recherchieren, ob ich da irgendwas zu finde. Ich habe nichts dazu gefunden, aber Ruven hat seine allwissende KI ausgepackt und die hat ausgespuckt, dass es doch auch in der Fachliteratur schon Berichte über eben diese beigen Rehe gibt oder cremefarbenen Rehe und dass man die irgendwie ab dem 18. Jahrhundert oder irgendwie sowas Isabel oder Isabellenrehe genannt hat.
Genau, die Isabellfarbenen Rehe.
Die Isabellfarbenen Rehe, genau. So hat man sie genannt. Und ja, ich bin stolzer Besitzer eines solchen Rehs an der Wand in Form einer Präparation.
Hast du es denn auch mit so ein richtiges Trägerpräparat machen lassen?
Oder? Ich habe ein Trägerpräparat machen lassen, ja. Das ist leider, also der Bock war tatsächlich riesig, der war irgendwie 24 Kilo, irgendwie 7 Jahre alt, der hatte einen Träger wie ein Rothirsch gefühlt. Das Präparat sieht jetzt eher aus wie so ein, also wurde in Polen gemacht, ist so ein Standardpräparat, ne, wie so ein schmaler Rehbock eben aussieht.
Ja.
Der wurde halt nicht nochmal vernünftig nachmodelliert. Deswegen ein bisschen schade, sieht aber trotzdem super aus. Nur eben sieht der Bock nicht so alt und kapital aus, wie er eigentlich von der Statur her war. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich das habe. Und lustig ist auch, eigentlich so, wenn mal Frauen bei mir waren irgendwann und die dieses Präparat gesehen haben, alle wollten das haben. Also alle fanden das super schön und ästhetisch, dieses Beige, und so ein Reh finden die sowieso immer total süß. Ich habe zwischenzeitlich echt Sorge gehabt, dass ich morgens mal irgendwie aufwache und der ist weg.
Ja, scheinbar scheint das da was auszulösen irgendwie. Da scheint irgendwas mit verknüpft zu sein. Irgendeine Anziehungskraft, eine magische. Vielleicht kommt deswegen auch der Name Isabelle-Farben, weil er die Frauen anzieht.
Das könnte sein. Aber seht ihr mal, Freunde, ich wette, jetzt habt ihr zum ersten Mal was gelernt im Hand-on-Demand-Podcast. Oder wenigstens einmal.
Wenigstens einmal, hoffentlich. Aber wäre interessant zu wissen, ob auch jemand von den Zuhörern schon mal so einen Rehbock gesehen, geschossen, wie auch immer hat. Bitte aber auch nur mit Beweisen dann diese Zuschriften an uns richten. Wäre immer interessant, davon zu hören.
Ja, macht das wirklich gerne mal über Instagram oder einfach an info@handondemand.com. Wäre wirklich super spannend, weil ich persönlich kenne niemanden, der so einen Reh jemals gesehen oder erlegt hat. Aber es wird es bestimmt irgendwo geben. Also es wird ja nicht das einzige gewesen sein auf der Welt. Von daher gebt uns da gerne mal Bescheid. Aber Ruven, was auch wirklich schön ist, da möchte ich auch noch mal kurz drüber berichten, ist die Bockjagd in Spanien.
Ja, bitte erzähl gerne. Das ist ja was ganz Besonderes, schätze ich. Ich stelle mir das so vor, du bist da, weiß ich nicht, an der Costa, wie auch immer das dann heißt, flaniert, hast ein bisschen Paella gegessen und dann im Sonnenschein im Hemd auf Bockjagd, oder?
Ja, so ähnlich. nur, dass man die Böcke leider nicht in Südspanien jagt, sondern in Nordspanien. Da ist das Klima dann doch ein bisschen rauer. Es gibt da bestimmt trotzdem hier und da ein bisschen Paella, aber vor allen Dingen gibt es dort viele Weinregionen. Also es gibt sehr, sehr guten Wein und trotzdem auch sehr, sehr gutes Essen in den Gegenden, wo man dort die Böcke jagen kann. Und es ist auch wirklich eine schöne Jagd, aber eine ganz andere. Bei mir kam das eher zufällig zustande, weil ich eh nach Spanien wollte im April und habe dann zwischendrin irgendwie noch so 3-4 Tage Zeit gehabt und da habe ich meinen Freund Tim Strohmeier angerufen und gesagt, Tim, wir waren ja vor ein paar Jahren schon mal zusammen in Spanien Böcke jagen, hast du zufällig da noch irgendwie eine Möglichkeit für mich? Und dann sagt er, ja, habe ich, hier die Nummer, melde dich bei dem und mach das mal klar und dann kannst du da gerne hinfahren und ein bisschen Böcke jagen. Ich so, perfekt, mache ich, habe ich dem Typen geschrieben, Alvaro heißt er, und gesagt, hast du noch Zeit? Er so, ja, passt, alles klar, komm vorbei. Und dann haben wir so hin und her geschrieben und dann hatte ich irgendwann zwischendrin mit meinem Vater noch telefoniert und hat ihm gesagt, du, ich fahre übrigens wieder nach Spanien Böcke jagen. Der so, witzig, bin auch in Spanien Böcke jagen. Ich so, okay, wann? Er so, ja, dann und dann. Ich so, hey, das ist ja kurz vor mir. Bist du auch mit dem Alvaro Böcke jagen? Ja, ja, ich bin auch mit dem Alvaro Böcke jagen. Ich so, hey, das kann ja alles nicht wahr sein. Naja, in jedem Fall war es dann so, dass mein Vater dann auch 3-4 Tage mit ihm Böcke jagen war. Die hatten auch 3-4 geschossen und dann habe ich mich mit meinem Vater in Madrid getroffen, haben da noch ein gemeinsames Abendessen gehabt und dann hat quasi der Jagdführer, der Alvaro, hat dann meinen Vater da rausgeschmissen und mich eingesammelt.
Ja, das ist ja wirklich skurril.
Und dann sind wir da zusammen in den Norden gefahren, in, ja, das sind ja so Provinzorte, Städtchen irgendwie, die da sind. Also ist schwer zu beschreiben, wie es da irgendwie aussieht. Also es gibt da teilweise super schöne Anwesen und schöne Burgen und kleinere Schlösser, diese Weinanbaugebiete und dann gibt es wieder diese kleinen Städte, die wirklich sehr unordentlich aussehen und teilweise verlassen. Also so ein bisschen wie im Wilden Westen. Man wartet manchmal nur darauf, dass diese Heuballen dann irgendwie über die Straße wehen.
Aber unfassbar schön, oder? Also ich bin auch mal in Spanien gewesen, in der Nähe von Bilbao, glaube ich. Ich bin in Bilbao gelandet und von da mal ein bisschen gefahren an der Nordküste am Atlantik entlang. Sehr bergig und ich kann das genau nachvollziehen, wie du das beschreibst. Diese fast schon verlassen wirkenden Städte, aber unfassbar romantisch, finde ich. Und ja, hat einen ganz eigenen Charme, diese Landschaft irgendwie.
Es ist was ganz anderes. Man hat da ja zwischendrin auch immer so Canyons drin und es sieht teilweise total unwirklich aus und so Schluchten und also ein ganz komisches, irgendwie schönes, aber auch unwirkliches Gelände. Also eigenartig, muss man mal irgendwie gesehen haben. Ist wirklich schwer zu beschreiben. Und ja, dann ging unsere Jagd dann los. Wetter war relativ bescheiden für spanische Verhältnisse. Wir hatten da so um die 10 Grad tagsüber, heiter, weiter bis wolkig irgendwie. Und dann haben wir da angefangen, Böcke zu suchen. Und zwar halt wirklich kapitale Böcke zu suchen. Also so um die 600-700 Gramm. Das war so das Ziel, dort zu jagen. Und die gibt es dort, aber natürlich auch nicht an jeder Ecke. Aber es waren 2-3 bestätigt, die in diese Richtung gingen. Und die haben wir dann gesucht, haben gleich am ersten Abend auch 2 gesehen, die in diese Richtung gingen. war aber kein Rankommen. Und am nächsten Morgen war es dann -3 Grad.
Ja, das meint man gar nicht, ne? Dass es dann in Spanien auch so kalt werden kann.
Ja, es ist furchtbar kalt gewesen und wir sind dann durch die wachsenden Felder gepirscht und hatten wirklich alles Eis auf den Schuhen. Und das war schon in Spanien dann irgendwie ein komisches Gefühl. Sind dann aber an den Bock, den wir am Vorabend kurz schon mal gesehen hatten, wirklich sehr, sehr gut rangekommen und ich konnte ihn dann auch erlegen. Und also man muss ja wissen, die spanischen Böcke sind ein bisschen schwerer als der deutschen, sage ich jetzt mal. Also so ein deutscher Bock, wenn der 19, 20 Kilo hat, dann ist er ja schon stark. Da wiegen die, würde ich sagen, 26, 27 Kilo teilweise.
Ja, unglaublich, ne?
Das ist schon eine andere Nummer. Dementsprechend ist der Schädel auch größer und insgesamt wirkt es einfach viel, viel riesiger. Und am Anfang, als ich zu dem Bock kam, dachte ich mir dann so, wow, also schon ein guter Bock. Aber umso länger ich den dann irgendwie ansah, umso größer wurde der. Also wenn ich jetzt am Anfang gedacht hätte, der hatte irgendwie, sagen wir mal, 600 Gramm netto, dann war ich am Ende so, ja, der könnte auch 700 haben. Ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall mein stärkster Rehbock bis hierhin und war eine tolle Jagd. Wir hatten einen Kameramann extra noch dabei, der es alles gefilmt hat und ja, das war schon schön, muss ich sagen.
Ja, also aus mich persönlich zumindest holt es jetzt zwar mit den Geweihgewichten nicht ab, aber ich finde es allein schon sehr spannend zu hören, dass die Rehe da sich so unterscheiden von unseren Rehen. Und ich habe mir das auch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und darüber recherchiert. Und es ist ja wohl so, dass in Spanien das Klima ja so günstig ist für die Rehe, dass sie im Frühjahr einfach viel hochwertigere Esung zu sich nehmen können, als bei uns jetzt in Deutschland zum Beispiel. Und dann aber der entscheidende Effekt ist, dass es wohl in Spanien angeblich eine etwas geringere Wilddichte gibt. Kannst du das so bestätigen?
Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Also was du zu den äußeren Bedingungen eben erstmal gesagt hast, ist auf jeden Fall schon mal richtig. Was dazu aber noch kommt, ist, dass sie halt auch sehr, sehr kalkhaltige Böden haben.
Ja.
Das ist auch nochmal ein Punkt. Und im Grunde gibt es keine Winter. Ne? Also das kommt dem Rehwild halt schon mal sehr, sehr entgegen. Aber ich glaube auch, dass entscheidend, also diese drei Faktoren sind, glaube ich, zusammen entscheidend. Also keine Winter oder nahezu keine Winter, diese kalkhaltigen Böden, relativ gute Äsung. Ich würde nicht sagen, bessere Äsung als in Deutschland, außer dass es eben kalkhaltigere Böden sind. Und der entscheidende Faktor, der aber auch noch dazu kommt, ist dann wirklich Ruhe. Weil wenn die da oben in den spanischen Bergen, sage ich jetzt mal, oder an dem Fuße dieser Berge leben, da ist kein Mensch. Also da gibt es keine Menschen. Da sind mal hier und da so ein kleines Dörfchen. Ansonsten ist da nichts. Die haben überhaupt keinen Stress. Die haben absolute Ruhe. Und ich würde schätzen, in Spanien leben auf 100 Hektar vielleicht 2 bis 3 Rehe.
Ja, das ist auf jeden Fall eine deutlich geringere Wilddichte, als du bei uns auf jeder Kalamitätsfläche im Forst oder im Feldrevier hast, wenn da
ja
Sprünge von 20 Rehen sich knubbeln, ne?
Und das ist entscheidend. Und ich meine, Spanien ist ja als Jagdreiseland für Rehböcke vielleicht in den letzten 5 bis 10 Jahren ist es ein bisschen so auf den Schirm gekommen, der deutschen Jäger. Vorher ist ja nahezu niemand auf die Idee gekommen, nach Spanien auf Böcke zu jagen. Aber man sieht es ja jetzt bei einigen, ob es jetzt Franz Albrecht ist, der das seit Jahren macht oder auch viele andere. Es wurde ja jetzt auch von einem guten Bekannten von uns der neue Weltrekordbock erlegt in Spanien.
Ach ja.
Mit knapp 900 Gramm und wie viele Punkte waren es jetzt? Um die 250 CEC-Punkte. Und wer sich mit Böcken auskennt, weiß, 200 Punkte ist sowieso schon mal eine Schallmauer. Also da einen Bock zu schießen über 200 Punkte ist schon der absolute Wahnsinn immer. Das passiert jedes Jahr auf der Welt vielleicht, ja, keine Ahnung, eine Handvoll Male. Und dann 50 Punkte drüber ist absolut Wahnsinn, ist ein abnormer Bock. Und ja, Weidmannsheil dazu nach Bad Münstereifel.
Uiuiui.
Sag ich mal so. Wahnsinn. Der war auch ein paar Tage vorher da, bevor ich hingefahren bin. Es ist schon wirklich interessant, dort zu jagen. Es ist wirklich ist eine ganz andere Jagd auf Rehböcke, als man sie hier kennt. Es gibt in Spanien da auch, es gibt überhaupt keine Ansitzeinrichtungen, Hochsitz oder so. Macht ja auch keinen Sinn. Wenn du 3 Rehe auf 100 Hektar hast, wo zum Teufel willst du dich da hinsetzen? Das ist völliger Quatsch. Es ist aber schon wirklich Wahnsinn, was da für wahnsinnige Trophäen teilweise rauskommen. Also der Alvaro hat mir da auch einige Bilder gezeigt von Böcken und ich war gerade weg. Da schickte er mir ein Bild von einem unfassbar abnormen Bock irgendwie, so mit 12 Stangen raus irgendwie, also absoluter Wahnsinn. Meinte, Tim, komm zurück. Ich so, ich kann nicht, es tut mir leid. Und ein paar Tage später haben sie ihn dann bekommen. Was da für Geweihe wachsen ist, unfassbar. Aber es gibt auch da, wie auch in Deutschland oder in Europa grundsätzlich, es gibt Jahre, da gibt es einfach viele abnorme Böcke und es gibt Jahre, da gibt es weniger. Also jetzt gerade aktuell in Ungarn dieses Jahr gibt es unfassbar viele abnorme Böcke wieder und man kann es sich ja wirklich nicht gut erklären. Früher gab es ja so Theorien wie irgendwie, wenn die die Bienen ins Gehirn, im Bast reinstechen oder wenn die Bienen so im Winter, war ich selten gesehen, oder es liegt an den Zäunen oder es liegt an den Fütterungen und es liegt keine Ahnung was. Also ich kann euch sagen, Freunde, da in Spanien gibt es wirklich nichts, woran die sich stoßen können und es gibt trotzdem unverhältnismäßig viele abnorme Böcke. Ich glaube, es hat eher einfach was mit der Kraft und der Schnelligkeit des Gehirnwachstums irgendwie zu tun. Klar stößt dich auch mal ein Bock irgendwie einen an der Kirrung oder weiß ich wo, dann wird es aber wahrscheinlich eher ein Fahrradlenker als ein 12-Stangen-Bock. Keine Ahnung, was da alles passieren kann. Es gibt auf jeden Fall manchmal viele, manchmal wenige. Und ich hatte zu guter Letzt in Spanien dann auch noch das Glück, einen Abnormbock erlegen zu dürfen.
Ja, fight man sei. Ja, aber da muss ich ja sagen, der Hochadel hat das ja rausgehabt früher in Deutschland. Gerade beim Rotwild, da hat man dann zum Beispiel, wenn man die Abnormität des Hirschen herbeigesehnt hat, dann hat man ihn halt mit Schrot ins Bastgeweih geschossen. Also die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, aber.
Wie war das nicht auch, wie hieß er, der große Moritzburger oder irgendwie sowas, ne?
Ja.
58.430 Ender.
Ja. Aber ich meine, unterm Strich kann man ja dann doch sagen, es lässt sich ja trotzdem aus diesen ja auch wildbiologischen Erkenntnissen was übertragen für den deutschen Jäger. Denn wenn du hier in deinem Revier vor Ort ja irgendwie starke Böcke haben willst, es ist halt ein Irrglaube dann zu sagen, ja okay, ich brauche da einfach nur viele Ricken und ich schone das ganze weibliche Wild und dann kriege ich ja genug Böcke und irgendwann ist halt ein Starker dabei. Das widerspricht halt völlig diesem wildbiologischen Gedanken, dass das Rehwild einfach ja die empfindlichste Wildart ist, was den innerartlichen Stress betrifft. Also viele Rehe, viele Böcke heißt einfach nur, dass deine Rehe ständig Stress haben. Gerade jetzt im Frühjahr, der Jährling, der wird von Bock-Territorium zu Territorium verjagt. Der kann einfach keine Zeit mit dem Esen verbringen, weil er einfach nur einen draufkriegt, egal wohin geht. Und so kann der auch gar nicht, ich sag mal, aufbauen jetzt. Der steht nur unter Stress, Stresshormone, Krankheiten, Parasiten. Es ist ein Teufelskreis und deswegen, wer ja gutes Rehwild haben möchte, auch vor allem wildbrettstarkes Rehwild, der muss halt einfach beherzt und straff jagen und auch vor allem beim weiblichen Wild.
Ja, man merkt das wirklich extrem. Also wir haben die letzten Jahre einen ziemlich straffen Abschussplan beim Rehwild aufgebrummt bekommen in der Eifel und wir haben da nur knapp 700 Hektar und sollen da seit einigen Jahren 60 Rehe im Jahr schießen. Das ist schon viel, finde ich.
Ja, also, kann man nachhaltig machen.
Und naja, was man auf jeden Fall merkt, wir haben jetzt auf mittlerweile relativ wenig Rehwild. Also, wir haben es halt wirklich gemacht, ne? Also wir haben echt die Abschusspläne weitestgehend erfüllt und man merkt jetzt wirklich, besonders auch jetzt im Mai, du hast überhaupt gar keine Revierkämpfe mehr, weil es gibt so wenig Böcke, dass da jeder ganz gemütlich in seiner Ecke hockt und sich denkt, ja gut, ich habe ja Platz genug und Äsung habe ich auch genug. Und wir sehen auch wirklich wenig Rehwild mittlerweile. Also wenn man viel schießt, ist dann auch irgendwann wirklich weniger da. Vor allen Dingen um uns herum haben wir auch Forst und die jagen auch relativ beherzt auf Rehwild. Ja, dann ist irgendwann Ruhe, ne? Also es gibt jetzt Ende des Jahres nochmal forstbehördliche Stellungnahme, ob wir jetzt weiterhin gefährdet sind oder nicht. Also vom Rehwild geht bei uns, glaube ich, keine Gefährdung mehr aus. Das kann ich sagen. Wisst ihr nicht, was die noch, wer da noch irgendwas auffressen sollte, aber gut, das man wundert sich ja manchmal, ne?
Jetzt habt ihr die letzten auch noch geschossen im Mai.
Ich sage ja immer, das sind die Hasen, die zu hohe Hasenpopulation bei uns, die alles
nicht
verbeißen.
Zu unterschätzen, was der Waldhase bei Schnee in der Kultur anrichten kann. Auch der Hase muss straff bejagt werden.
So ist es.
Thema Revierkämpfe, das ist auch noch was Interessantes. Es gibt ja auch wissenschaftliche Hinweise darauf, und das ist jetzt auch nicht an den Haaren herbeigezogen, dass, ja, machen wir es mal am Beispiel Straße. Du hast an der Straße einen kapitalen Platzbock stehen. Also er muss auch nicht kapital sein, es ist einfach der Platzbock, der territoriale Platzbock, der hat da seinen Einstand seit mehreren Jahren und jetzt gehst du hin und schießt diesen Bock dort an der Straße weg. Was wird passieren?
Das wird wieder neu aufgeteilt, das Territorium. Ne?
Genau, und das heißt im Umkehrschluss, die Wildunfallzahlen werden dann dort steigen.
Ja, das ist eine steile Theorie.
Da würde ich auch allen, die zuhören, den Sven Herzog ans Herz legen. Das ist ein Wildökologe, der dazu auch viel Content gemacht hat auf Instagram, YouTube und so weiter. Es ist wirklich so, dass dieser Territorialbock, der hat das gut im Zaun, sag ich mal, sein Revier. Wenn du den aber erlegst, passiert, was du sagst, das Revier wird neu aufgeteilt, die ganzen jungen Böcke fangen an, auch die halbstarken Böcke, sich zu zanken und das zu besetzen und verjagen sich hin und her über die Straße drüber. Und das steigert tatsächlich die Wildunfallzahlen. Und genau so könnte es sogar auch sein, dass der Territorialbock auf der Anpflanzung, dass der dafür sorgt, dass weniger Wildschaden in dieser Anpflanzung ist. Sprich, wenn du diesen Territorialbock in der Anpflanzung schießt, dass danach die ganzen jungen Böcke kommen und in diesem Kampf um das Revier eben auch diese ganze Kultur kaputt fegen, sage ich jetzt mal. Weil jeder ja irgendwo fegen und plätzen will und den Macker macht, sage ich mal.
Ja, es ist halt eben auch der Lebensraum des Wildes, ne? Deswegen, bis zu einem gewissen Maße ist das ja auch alles voll in Ordnung. Und wenn man jetzt über so einen Bock an der Straße spricht, ja, wenn man den jetzt da stehen hat und weiß, mittlerweile, ja gut, der weiß, wo die Straße ist, dann wird den das zur meisten Zeit des Jahres auch bewusst bleiben, dass da eine Straße ist, aber spätestens in der Blattzeit hat der das auch vergessen. Also man.
Ja gut, ist natürlich auch richtig, aber ich sag mal zumindest so, egal ob du jetzt diesen Bock da schießt an der Straße oder Anpflanzung, kann ich mir durchaus vorstellen, also wildleer wird dieser Bereich ja nicht werden. Da wird ja immer irgendein Reh nachziehen von außen. Und warum sagt man dann nicht, okay, ich lasse an diesem Punkt vielleicht diesen vermeintlichen Territorialbock einfach stehen und fokussiere mich wirklich dann darauf, vor allem eben die Schmalrehe, die Jährlinge, die ganzen anderen jungen Böcke dann dort zu erlegen, weil irgendein Bock wird da am Ende sowieso sein. Ob es jetzt ein Jährling ist, der nachzieht oder ob es halt einfach dieser Territorialbock ist, ja, ist zumindest auch vielleicht mal ein Experiment wert für die Praxis, das auch mal so an gewissen Punkten konsequent mal so durchzuführen und zu beobachten.
Ja, das ist ja eh immer schön, wenn man irgendwo so ein, wie so ein Hüttenbock, ne, stehen hat oder so einfach Böcke, die so bekannt sind, die man auch immer irgendwie wiedererkennt, woran auch immer, die über Jahre zu beobachten, weil man sagt, ey, den lasse ich stehen, ne, der steht da immer, den lasse ich da stehen, auf den jage ich auch nicht, wäre eh viel zu einfach, ne, und ist dann jetzt eben so.
Ja.
Ich habe auch so ein paar Rehe bei mir in der Eifel im Gegenhang, ne, die beobachte ich immer schon weiter und jag die auch nicht und wir haben jetzt auch einen neuen Hüttenbock, den lassen wir auch mal da stehen und an der Straße geht's dann auch so, ne. Also man kann ja nur daraus lernen, wenn man die Tiere auch öfter mal beobachtet, als sie permanent zu erlegen. Man muss ja nicht alles totschießen. Wir hatten jetzt zum Beispiel am Wochenende, hat der Jens sich mal so einen Bereich an der Straße angeguckt und hat dann einfach da mal so einen 5-jährigen Keiler gefunden. So 50 Meter neben der Straße, der da verendet war. Ne?
Verendet?
Ja, also
er war aber schon tot. Er war als lebte der da friedlich und
er war nur
gab
noch,
sich die Hand.
Hallo Keiler, wie geht's dir heute so? Ich wollte nur mal Hallo sagen, gucken, ob es dir gut geht. Nee, ihm ging es nicht so gut. Es war nämlich nur noch ein Keiler in Form von Knochen.
Oh.
Aber ein ganz guter Keiler, wirklich. Also so 5-jährig, 19 Zentimeter Waffen. Da hätte man sich jetzt schon drüber gefreut. Aber der wird höchstwahrscheinlich einem Wildunfall zum Opfer gefallen sein. Ne?
Ja, das kann gut sein. Ja.
Und wenn man sich das so vorstellt, also der wird dann ja mindestens mal so um die 80, 90, 100 Kilo irgendwie gewogen haben und irgendjemand hat den angefahren und das auch nicht zu leicht, wenn er 50 Meter neben der Straße dann das Wundbett gefunden hat. Also vermutlich, ne, kann natürlich auch irgendwie einfach so gestorben sein oder ihm ist ASP. ASP-Tanzzapfel auf den Kopf gefallen, irgendwas, ne? Weiß man ja nicht. Aber der lag da auf jeden Fall. Und also würde ich jetzt wirklich gerne mal wissen, was diesem Keiler passiert ist, weil wenn es ein Wildunfall gewesen wäre, muss es wirklich ein heftiger gewesen sein, ne, bei so einem Schwein. Weil das ist jetzt auch eine Straßenstelle gewesen, wo du jetzt auch nicht 30 fährst, sondern eher so 60 oder 70.
Ja, das Auto hat wahrscheinlich nicht mehr so gut ausgesehen, ne? Das kann man dann schon sagen.
Besser als der Keiler wahrscheinlich, aber ja.
Oh, aber da habe ich noch einen interessanten Punkt zu, Tim. Auch jetzt vor, ich würde sagen, 2 Wochen passiert, Thema Wildunfall. Ich habe meiner Lina war ich auf einem Treffen mit Freunden. Wir sind spät abends zurückgefahren. Es war schon bestimmt 24 Uhr oder so, ich weiß es nicht. Und dann rief eine Freundin Lina an, die auch beim Treffen dabei war, aber eine andere Route zurückgefahren ist und sagte, hier Lina, hier sitzt ein schwerkrankes Reh auf der Straße, der Autofahrer ist auch noch da, das guckt da und leidet und so und ja, könnt ihr nicht kommen und was machen? Wir haben uns überlegt, okay gut, wir sind jetzt von da 5 Minuten entfernt, fahren wir halt hin. So. Und dann kamen wir da an, der Autofahrer war dort an der Unfallstelle, Warnblinklichtanlage war an. Es war auf jeden Fall kein Reh, das kann ich auch dazu sagen, es war... Es war ein Dammschmaltier, das auf der Straße saß und der Anblick war wirklich fürchterlich. Also das hatte hinten die ganzen Beckenknochen gebrochen und versuchte vorne noch ein bisschen hochzukommen, aber es war wirklich, es war schlimm. Und der Mann im Auto war auch sehr traumatisiert, muss man sagen. Und der war gerade mit der Polizei am Telefonieren. Dann habe ich ihn gebeten, mal kurz die Polizei bitte zu sprechen, habe dann dem Polizisten erklärt, so, ich bin jetzt hier zufällig vorbeigekommen am Wildunfall. Ich kann das jetzt hier sofort beenden mit der kalten Waffe, aber ich bin hier auch nicht Pächter und ja, was sagen Sie dazu? Und dann hat er mir eben gesagt, ja, es ist jetzt einer informiert, da würde jetzt jemand kommen, der Herr so und so. Und ja, dann habe ich schweren Herzens das Auto wieder betreten und bin umgedreht und gefahren.
Mhm.
Meinst du, das war richtig?
Poh.
Ja, ist hart, ne?
Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, nee, rechtlich betrachtet wahrscheinlich ja. Also
ja, das ist, glaube ich, das Ding, ne?
Weiß ich nicht.
Es tat mir wirklich weh im Herzen, weil man weiß ja nicht, wie lange es dann am Ende wirklich dauert. Wo kommt der Jäger her? Fährt der vielleicht noch eine Stunde dahin? Ja, aber es ist auch ein Fallstrick, glaube ich, für den Jäger. Klar, der Notstand ist da in der Situation, kann man vielleicht argumentieren. Aber auch wenn die Polizei dir das dann schon sagt, kann man sich auch schwer mit den Nesseln setzen. Ne?
Also ich würde es da so halten, wie Max Meyer-Mellenhoff wieder Aussage über den Wolf und seine Nutztiere. Ja, ich meine, das Problem ist ja immer, sobald irgendwie Leute dabei sind auch noch, ne? So, dann gibst du dich einfach in eine Situation, weil wenn der dann irgendwie was sagt und es nicht irgendwie wirklich versteht und dann kommt es irgendwie falsch rüber oder so, dann, also ich glaube, wenn du jetzt alleine da gewesen wärst und das Tier so gesehen hättest, hättest du möglicherweise anders gehandelt. Ne?
Ich meine, hätte jetzt die Polizei gesagt, ja, ist in Ordnung, hätte ich mir den Namen geben lassen von diesen Polizisten, hätte das einfach dann in dem Moment beendet, das Leid, keine Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Situation ganz schnell für dich nach hinten losgehen kann.
Ja.
Jetzt gehst du hin, möchtest dieses Tier abfangen und das mobilisiert meinetwegen noch die letzten Kräfte aus der Not heraus und springt noch hoch. Das sieht der andere noch und dann erzählt er auch noch, ja, und der hat das da versucht und das Tier hat noch mehr gelitten und zack, bist du schon wieder in der Bredouille und hast dann einen Rechtsstreit am Hals und am Ende geht's an deinen Jagdschein. Es ist Wilderei, weil es nicht dein Revier ist. Gut, da kommt man irgendwie durch, aber dann noch der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Unnötige Schmerzen zugefügt. Ich hatte ja natürlich keine Büchse dabei. Ne? Das wäre eigentlich der Fall gewesen für eine Schrotflinte. Am Ende uns zufriedenstellend, muss ich sagen.
Ja, und man muss momentan ja aufpassen, weil es ist ja momentan total in Mode, Tiere zu retten und dann wieder liegen zu lassen und dann nochmal zu retten und dann wieder liegen zu lassen, dann nochmal zu retten und sie dann und sie dann einfach ertrinken zu lassen. Also das ist ja wild. Auf was für Ideen die Leute kommen mittlerweile. Ne?
Ja, also, Gottes Willen.
Wo ist Timmy eigentlich?
Ja, wo ist Timmy?
Möglicherweise. Ich dachte mir auch die ganze Zeit so, lass den armen Wal doch jetzt mal da liegen. Nein, wir müssen ihn da runterholen. Nee, wir lassen ihn doch wieder. Nein, wir retten ihn jetzt doch. Ja, wir fahren ihn jetzt einfach irgendwo anders hin. Das ist wirklich, also das, also diese Story, also da müsste man wirklich einen Film drüber drehen. Das finde ich so unglaublich. So, ich finde es ja erstmal schön, dass die Leute Mitgefühl mit einem Tier haben, ne? Also das freut mich wirklich sehr zu hören. Aber wenn dieses Mitgefühl in die Tierquälerei übergeht, dann hört es halt wirklich auf. Und das ist halt wirklich das Problem, was die Menschheit mittlerweile hat, insbesondere diese ganzen selbsternannten Tierschützer. Wahnsinn. Wahnsinn. Und was dieser arme Wal da jetzt durchmachen musste, ist, wirklich unwahrscheinlich.
Aber es war auch eine unfassbar interessante Debatte so an für sich. Diese Dynamik, auch das Zwischenmenschliche, was da alles passiert und dann mit dem Robert Mark Lehmann und die eine Seite sagt das, dann kommt die Gegendoku und also unfassbar. Wirklich, ist kaum zu glauben, dass sowas gibt. Ne?
Das ist einfach das riesige Problem. Also ich meine, was die Medien draus machen, ist ja schon mal das eine. Das ist ja schon mal ein Riesentheater. So, aber da jetzt ja jeder Vollhorst mit seinem Instagram, YouTube oder whatever Kanal irgendwie auch noch seinen Senf dazugeben darf, wird das halt einfach, das spielt sich ja so hoch, dass es überhaupt kein Ende mehr findet. So, und dann fangen private Initiativen, also ich, das ist ja vollkommen wahnsinnig. Meine Güte, ey. Also, nee.
Wo sind wir gerade schon wieder gelandet im Podcast?
Da fehlen mir die Worte, ja, aber ich habe noch eine Story dazu. Also, weil ganz ehrlich, Leute, ihr müsst uns helfen, wir müssen einen Fuchs retten. Jetzt.
Ach was.
Ja. Und zwar folgende Situation rufen. Auch spannend eigentlich. Und zwar habe ich auf dem Ansitz am 1. Mai abends, glaube ich, war das, sitze ich an so einer recht schönen Stelle bei uns im Revier, warte auf Rehwild und dann kommt vor mir ein Fuchs heraus.
Ja.
Also auch kein Jungfuchs, sondern ein älterer Fuchs. Und ich schaue den so an, der sah auch relativ fit auf den ersten Blick aus. Und dann sehe ich aber, der rechte Hinterlauf setzt dann nicht mehr auf und ist so ein Dick auch und so. Also eigentlich würde man sagen, ein kranker Fuchs, weil Hinterlauf kaputt. Ne?
Ja.
So, jetzt ist es ja gerade so, dass Füchse keine Jagdzeit haben, da die Jungfüchse sich ja noch aktuell im Bau befinden und die Fähe, also erziehungsberechtigt, noch gebraucht wird. Ne? So, jetzt habe ich mir da gesessen und gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Also wenn es jetzt ein Rüde wäre, könntest du ihn ja theoretisch erlegen, weil der ja nicht an der Aufzucht der Jungfüchse beteiligt ist.
Ja, aber er trägt auch zu, ne?
Aber er trägt auch zu. So, dann habe ich erstmal gesagt, ja gut, jetzt musst du aber erstmal herausfinden, ist das überhaupt ein Rüde oder eine Fähe?
Gar nicht so leicht.
Und der Fuchs war jetzt auch wirklich, also so 30, 40 Meter ungefähr war er weg und ich mit dem Fernglas am gucken. Nicht so, ach, so vom Haupt her, so Zwischending schon eher schmal, nicht so breit wie, hab dann irgendwie versucht, da so zwischen die Läufe zu gucken, aber am Ende des Tages habe ich nach fünf, sechs, sieben Minuten konstatiert und habe gesagt, es geht einfach nicht. Du kannst es nicht zweifelsfrei sagen. wie du eben schon sagst, der Rüde ist auch irgendwie zutragend beteiligt und der Fuchs konnte einen Haufen sah nicht abgekommen aus, hatte keine Reude und dann habe ich mich dazu entschieden, nicht zu schießen, Rufen. Richtige Entscheidung, oder?
Ja, ich glaube schon und ich kann dir dazu jetzt auch ein Beispiel sagen und es ist genau 2 Tage her. Ich habe mit der Kamera angesessen und wollte mal so gucken, was hier im Feldrevier an Böcken rumläuft und es war schon recht spät, da tritt aus dem Wald vor mir eine Ricke aus. Sie war kugelrund, war hochbeschlagen, dicke Spinne hinten dran, großes Gesäuge und die Ricke hat gehumpelt. So, sie hat nicht nur so ein bisschen gehumpelt, sondern sie hat wirklich, also so eine Verletzung habe ich auch so beim Rehwild noch nicht gesehen. Du musst dir vorstellen, der Lauf ging erst nach hinten weg, dann im 90-Grad-Winkel nach vorne, angesteift und aus den Schalen, das sah aus wie Dinosaurier-Klauen, die in alle Richtungen wuchsen. Also es sah ekelhaft aus, muss ich sagen. Es war kein offener Bruch, aber es sah wirklich ekelhaft aus. Die Ricke ist so extrem gehumpelt, dass man schon sagen kann, ja, das ist ein Hegeabschuss, aber eben hochträchtig, kurz vom Setzen, dickes Gesäuge und offensichtlich hat sie es ja auch irgendwie geschafft, ihren Nachwuchs kurz bis vor die Geburt zu bringen. Also habe ich gesagt, auch da, warum soll ich die jetzt schießen?
Ja, also man muss es abwägen. Ich meine, dafür sind wir ja irgendwie ausgebildet. Dafür hat man irgendwann auch Erfahrung, dass man sich einfach ein Tier anschaut und sagt, ja, es ist verletzt. Es wäre theoretisch ein Hegeabschuss. Zu einer gewissen Zeit im Jahr würde man auch nicht darüber diskutieren. Aber aufgrund von Mutterschutz, aufgrund von möglicherweise dem Gefühl oder dem Gedanken oder der Ansicht vor allen Dingen, das Tier könnte sich auch wiederholen, erlegt man es jetzt nicht. Es gibt viele Faktoren, die da reinspielen.
Oh Mann, Tim, das ist ja doch einiges passiert. Wir haben uns eben im Vorfeld schon gefragt, ist eigentlich irgendwas passiert, aber ja, doch, es ist eine ganze Menge passiert.
Ja, es ist sogar noch was passiert, Rufen. Ich habe eine Medaille bekommen.
Nein, eine Medaille. Ja. Oh, ich weiß auch wofür.
Ich hab den dritten Platz belegt. Ich habe auch mitgemacht.
Nur den dritten Platz, Tim.
Oh. Nur den dritten Platz. Dann. Aber es ist wirklich unwahrscheinlich, wie viel Gewicht ein Rothirsch an der Wand verliert, wenn er überm Kamin hängt. Das ist schon irre. Ich habe ja letztes Jahr einen ganz guten Hirsch geschossen bei uns im Revier in der Eifel.
Ja.
Und der war dann beim Präparator, der hat ihn abgekocht und ich habe ihn, ich glaube, einen Monat oder 6 Wochen später habe ich ihn abgeholt, weil ich noch unterwegs war. Und dann habe ich den Hirsch gewogen. Da hatte der 8,4 Kilogramm.
Ja, das ist doch mal ein richtig dicker Hirsch, kann man sagen.
Also für die Eifel ist das ein richtig, 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 richtig dicker Hirsch. Und ich dachte mir, gut, einen Monat nach dem Abkochen, da passiert jetzt eigentlich nicht mehr so viel, was das Gewicht von dem Hirsch irgendwie angeht. Und den aber bei mir in meinem Eifelhäuschen an die Wand gehangen, relativ kaminnah. Und da hing der jetzt natürlich dann über den ganzen Winter bis jetzt hier hin. Und jetzt war vor ein paar Wochen die Trophäenschau. Und da wurde der Hirsch bewertet. Und es kam raus, dass der tatsächlich dann wirklich relativ stark ist und somit dann zur Landestrophäenschau musste, sollte, durfte. So, und dann war es jetzt erstmal ganz interessant, also der wurde ja vorher dann schon mal bewertet natürlich, ob der dann überhaupt dahin kam und ich habe die Bewertung dann auch bekommen und dann gucke ich so da drauf, denke mir so, Stangenlänge irgendwie 98 Zentimeter, 99 Zentimeter. Ich so, warte mal, also wir haben den mehrfach gemessen und er hatte so 1,6 Meter und 1,8 Meter oder 1,7 Meter. Also auf jeden Fall deutlich über einen Meter. Das siehst du dem Hirsch auch sofort an. Also wenn ein Hirsch so knapp 1,10 Meter Stangenlänge hat, dann sieht der schon anders aus als ein Hirsch, der jetzt wie so ein normaler irgendwie 90 Zentimeter hat. Ne? Naja, auf jeden Fall. Die hatten den halt irgendwie bewertet und war dann immer noch irgendwie 194 Punkte oder so. Und deswegen durfte der dann zur Landestrophäenschau. So, da wurde er dann auch nochmal bewertet. Da hat er dann irgendwie auf einmal 1,01 Meter und 1,03 Meter Stangenlänge gehabt. Und das Interessante war dann aber wirklich, neben dem ist ja im Grunde auch total egal, wie dann irgendwie was bepunktet wurde. Aber am Ende hatte der Hirsch dann jetzt nur noch 7,28 Kilo. Also der hat an der Wand jetzt über ein halbes Jahr, weil er so einigermaßen über dem Kamin hing, 1,2 Kilo Geweihgewicht verloren. Und das ist schon verrückt, finde ich.
Du hast ganz gut geheizt auf jeden Fall.
Ich habe richtig geheizt. Also Wahnsinn auf jeden Fall. Aber was auch richtig cool war jetzt am Ende, war, dass ich dann Bilder bekam von dieser Landestrophäenschau. Eben, das ist ja dann hochoffiziell und da werden Reden gehalten. Aber auf jeden Fall war der zweitplatzierte Hirsch dann aus einem Revier, was ich auch sehr gut kenne und wo ich auch schon öfter mal jagen war, nämlich bei einem Freund von mir aus dem Saarland. Und seine Frau hat den zweitstärksten Hirsch im Land geschossen. Der hatte irgendwie so um einen Punkt mehr dann irgendwie als mein Hirsch. Und der stärkste Hirsch aus dem Land kam wiederum aus dem Nachbarrevier von unserem Revier. Also irgendwie war das eine ganz lustige Kombination von Hirschen, die da hingen. Super interessant. Und was auch noch interessant war in dem Zusammenhang, also wenn man sich den Kiefer von meinem Hirsch anschaut, also den Unterkiefer, würde man tatsächlich sagen, dass dieser Hirsch, naja, also Achter hatte auf jeden Fall, man würde sich wahrscheinlich so auf den neunten Kopf einigen,
ja, weil
der wirklich nicht viel Abschliff hat. Also wir kannten den Hirsch ja 4 Jahre und waren uns dementsprechend sehr sicher, dass er auch alt genug war. Deswegen haben wir ihn ja dann auch erlegt. Aber als wir den Kiefer dann gesehen haben, dachten wir auch so, oh, kritisch. Und deswegen haben wir den Kiefer dann auch eingeschickt beim Schatz nach Österreich. Das ist ja ein renommiertes Institut.
Ja.
Schleifen lässt relativ wenig Spielraum. Und der Bericht von ihm hat halt ganz klar gesagt, der Hirsch ist 10, hat aber ganz klar sehr geringen Abschliff.
Ja.
Und das hat dann dazu geführt, weil, naja, wenn du dann so einen Kiefer da liegen hast, der mit relativ wenig Abschliff dann 10 ist und du hast andere Kiefer daneben liegen, die auch relativ wenig Abschliff haben oder ähnlichen Abschliff haben, kannst du die ja nicht jünger machen. Nur weil bei dem einen ein Gutachten dran ist und bei dem anderen nicht.
Ja, naja.
Weißt du?
Ah, verstehe. Ja.
Und das war so ein bisschen die Problematik mit dem Hirsch, der nachher jetzt die Goldmedaille bekommen hat, also der stärkste Hirsch aus Rheinland-Pfalz war, weil dessen Kiefer irgendwie, also ich habe ihn selber nicht gesehen, ich habe es nur erzählt bekommen, der sah wohl sehr ähnlich aus mit dem Hirsch von meinem Kiefer. Ja, und der hat jetzt möglicherweise natürlich Glück gehabt, weil der Hirsch von ihm möglicherweise ja nur 9 war und jetzt auch auf 10 gemacht wurde und damit überhaupt ja berechtigt dazu war, bei dieser Landestrophäenschau zu sein. Aber wie dem auch sei, also diese ganzen Bewertungen und insbesondere auch dieses augenscheinliche Bewerten von Kiefern ist halt, ja, also ist, man kann es einfach nicht genau sagen. Für mich ist dieses Schleifen einfach die einzige Methode und meiner Meinung nach sollten grundsätzlich alle gemeldeten Einserhirsche geschliffen werden, dann weiß man es einfach, dann ist es keine Kaffeesatzleserei und dann hat man Gewissheit am Ende, wie alt die Hirsche wirklich sind und am Ende kann man ja auch nur dazu lernen, weil Leute, ich kann euch sagen, es gibt auch Hirsche, die haben Kiefer, die sehen aus wie 11, 12, 13 Jahre alt und sie sind am Ende nur 7 oder 8 Jahre alt gewesen. Man kann das einfach pauschal nicht sagen, die Ausnahme bestätigt die Regel und ich glaube, da wurde auch in den letzten Jahrzehnten vielen Unrecht getan mit ihren Hirschen, weil einfach der Kiefer ja am Ende nicht alles sagt, zumindest nicht nur, wenn man ihn anschaut.
Ja, da gebe ich dir auch definitiv recht. Das ist auch keine steile These oder so. Das ist wirklich bewiesen. Es gibt eben einfach Hirsche und auch Rehe und sämtliche Wildarten, die schlechte Zähne haben und manche haben bessere Zähne. Das hat mich selber auch damals interessiert bei meinem starken Hirsch aus Masuren. Den habe ich auch einschicken lassen, den Kiefer zu Hubert Schatz. Und man muss halt wissen, der sägt den Zahn an und man kann dann wirklich wie beim Baum so Jahresringe sehen. Und er kann tatsächlich ein gerichtsfestes Gutachten erstellen. Und das ist halt traurig, aber manche Leute streiten sich halt vor Gericht über das Alter von Hirschen. Wahrscheinlich, weil es dann über die Sperre geht oder was auch immer, weil man irgendwie einen eingepickt zu Jungen geschossen hätte. Aber da war es auch so bei meinem Masurenhirsch. Ich hatte mich auch gewundert, dass der Kiefer so jung aussah. Und das stand auch im Gutachten damals drin, dass der Hirsch einen auffällig geringen Zahnabschliff hat, sehr, sehr gute Zähne. Und dadurch hatte man so gedacht, vom Kiefer her wäre er 2 Jahre jünger gewesen.
So. Kann es gehen, aber wie dem auch sei. Ich finde es trotzdem gut, dass es nach wie vor diese Trophäenschauen gibt und man Hegeziele hat und dass sich Mühe gegeben wird, reife Hirsche zu erlegen und wenn das gelingt, umso besser. Und ich meine, alle Veranstaltungen von Verbänden, Kreisgruppen, die stattfinden und die gut besucht werden, sind immer ein Gewinn und es ist auf jeden Fall auch schön. Und man muss den Leuten, die sich dann dahinstellen und die Hirsche oder die Muffel, die Böcke ehrenamtlich bewerten und dafür sorgen, dass das alles da ist und funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich. Da kann man auch mal Danke für sagen, wie dann was bewertet wird. Immer wird sich irgendeiner ärgern und mit Sicherheit gibt es dann immer auch einen Spielraum von ein paar Punkten nach oben oder nach unten, je nachdem. Das ist dann mal so und mal so. Aber letztendlich geht es da ja nicht drum, ob es jetzt ein Punkt mehr oder weniger ist, sondern einfach, dass man auch vielleicht eine schöne Veranstaltung hat und ja einfach einen Überblick darüber behält, wie sich dann Wildarten auch in so einem Kreis oder in einem Land verhalten.
Ja, am Ende ist es eben nicht, es geht nicht darum, wer war der Beste oder so, sondern es ist eben diese ganze ehrenamtliche Verbandsarbeit, da steckt wirklich sehr viel Herzblut drin und Zeit und wie du sagtest, da kann man den Leuten, die sich da ehrenamtlich aufopfern, auch einfach nochmal Danke aussprechen und ja, das hast du an dieser Stelle getan.
So, ich freue mich auf jeden Fall über meine Bronzemedaille auch.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ja, soweit die News aus der Eifel. Auf Hand on Demand gibt es aber natürlich auch News. Und zwar, ihr könnt noch teilnehmen an der Jagdreise mit Maxi Wild Hunt Black Forest nach Polen und um genau zu sein nach Schlesien. Die findet ja vom 21. Mai bis zum 24. Mai statt. Also es ist nicht mehr lange hin. Ich glaube 6 oder 7 Leute sind jetzt schon dabei und freuen sich auf eine schöne Zeit in Polen. 2 Plätze wären noch frei. Also wenn sich noch 2 Jagdfreunde finden und mitkommen möchten, meldet euch gerne bei Westfalia Jagdreisen direkt oder übers Formular auf Hand und Demand Jagdreisen. Da könnt ihr gerne noch mitfahren. Ich glaube, das wird eine schöne Reise zusammen mit Maxi.
Ja, und passend auch zur Maibockjagd gibt es ein Gewinnspiel im HOD Club.
Ja, zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was bei uns. Gar keine Frage, von unserem langjährigen Partner Pulsar wird ein Axion XQ30 Pro verlost, gerade im HOD Club. Und ja, das ist ein hervorragendes Wärmebildgerät. Ich glaube, Pulsar, was Qualität angeht, weiß jeder. Da kann man sich drauf verlassen. Und es ist ein sehr leichtes Wärmebildgerät, wiegt weniger als 300 Gramm, sehr kompakt und ja, ist wirklich im Grunde für jede Jagdart geeignet.
Und ich würde sagen, die Frage, um dieses Gerät zu gewinnen, die ist auch nicht unbedingt schwer. Man muss nur beantworten, was der Rehbock im Frühjahr besonders aktiv macht. Es sind 3 Antwortmöglichkeiten. Das kriegt ihr hin.
Ja, unsere Fragen-Queen ist ja Tammy, ne? Also das war ganz witzig. Früher habe ich mir die Fragen überlegt und irgendwann hat Tammy das dann übernommen und anfänglich hat sie mir dann immer ihre Fragen präsentiert, die sie sich dann überlegt hat. Und das war ganz witzig, weil sie sich am Anfang dann wirklich so, das waren so richtige Jagdschulfragen, die sie sich dann... Sie kam auch gerade, war gerade in diesem Kurs auch drin und das waren dann so ganz, ja, so ganz plumpe Fragen einfach nur. Und ich so, boah, Tammy, überleg dir doch mal so ein bisschen was Lustiges, so, ne, was so ein bisschen Witz hat wenigstens. Und irgendwann so, und dann hat sie es noch 2-3 Mal probiert und irgendwann hat sie so richtig den Dreh rausgehabt und ballert jetzt eine coole Frage nach der nächsten raus.
Sehr, sehr gut.
Ist einfach herrlich.
Ja, und wir haben auch bei Hunt on Demand noch was anderes, Neues, kann man jetzt sagen. Also richtig Neues ist nicht, aber wir haben die Top 3 des Monats ein bisschen überarbeitet, Tim.
Die Top 3 Filme des Monats.
Und zwar wollten wir da mal ein bisschen mehr Objektivität mit reinbringen und letztendlich bestimmen wir ja auch nicht. Also rufen, ich glaube, wir haben also das schon versucht, so objektiv wie möglich zu machen. Wir haben die Bewertungen der Abonnenten auch immer sehr mit einspielen lassen. Wir haben uns immer auch angeguckt, wie viele Klicks die Filme haben. Aber am Ende war es auch immer noch ein bisschen Gefühlssache, die Top 3 Filme des Monats. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen das wirklich mal ganz objektiv gestalten und am Ende bestimmen die Abonnenten, was die besten Filme sind und nicht wir. Und dazu haben wir jetzt ein neues Tool auf Hand on Demand, was unser weltbester Programmierer Daniel gecodet hat. Und zwar werden die Top 10 Filme auf Hand on Demand jetzt ausgespielt. Und zwar je nach Bewertungen von euch, je nach Klickzahl, je nach Minuten, wie sie gesehen worden sind. Das ist halt so ein Algorithmus aus diesen ganzen Faktoren. Und die bestimmen dann, welches die aktuellen Top 10 Filme auf Hand on Demand sind.
Keine Angst, wir besprechen jetzt nicht 10 Filme. Aber, aber wir machen die Top 3 aus der Top 10.
So nämlich. Ja, aber ich finde es echt gut, ne? Also ich meine, man kennt das ja auch irgendwie von Netflix und anderen Streaming-Plattformen, dass sie so die Top 10 der Community haben, obwohl ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob das bei Netflix, läuft das auch so?
Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt bei Prime bin zum Beispiel, sieht man ja auch so gerade angesagt in Deutschland oder heute
ja, Top 10. Aber ich glaube, die mogeln sich so ein bisschen drauf rum. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen gecheatet auch, ne? Also die packen das dann auch schon dahin, wo sie es irgendwie haben wollen. Bei uns ist es komplett fair. Es gibt einfach einen Algorithmus und der ist nicht gecheatet oder gecrackt oder beeinflussbar von uns, sondern es ist so, wie es ist. Und deswegen könnt ihr euch sicher sein, wenn dann die Filme von 1 bis 10 gerankt sind, sind die so, wie sie von euch geschaut und bewertet werden. Und das finde ich jetzt auch ganz spannend, was da in den nächsten Monaten so passieren wird, welche Filme vielleicht nochmal hochkommen und sich in die Top 10 mogeln. Weißt du, wie so
ja.
ein Song, der nach 10 Jahren dann nochmal irgendwie in die Charts kommt oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so noch passiert.
Fängst du einfach mal an mit dem Top 3, oder?
Ja, fangen wir mal an. Also, wie gesagt, ihr könnt sie jetzt live mitverfolgen. Auf Platz 3 ist zumindest aktuell der Film Der Wunderwald Staffel 6. Starke Böcke von Jagdkrone.
Schnee, nee.
Okay,
Tja, da ist er mit Malte unterwegs in dem bekannten Wunderwald, wo ja wirklich auch permanent irgendwie wunderliche Sachen passieren.
Immer was anderes.
Immer irgendwie was anderes. Also da hat Hermann irgendwie ein Talent so, dass eigenartige Dinge passieren andauernd. Und er im richtigen Moment die Kamera anschaltet und auf jeden Fall haben die da reichlich Weidmannsheil in dem Film.
Ja, sehr gut. Glückwunsch an Hermann und Top 2 geht diesen Monat an die Hunter Brothers mit dem Saisonstart auf Böcke und Zaun in Vorpommern.
Da ist er. Ich glaube, das scheint schwer zu sein.
Ist das ein Herrlicher Blitz? Das ist der Flaume. Schon
Weidmannsheil.
Weidmannsheil.
Das nennt man wohl perfekt gemacht.
Ja, und der Film ist im Prinzip jetzt seit einem Monat draußen, kann man sagen, und hält sich jetzt wacker auf Platz 2. Das ist so ein kleiner Mix aus verschiedenen Jagderlebnissen. Ja, der Titel sagt es eigentlich aus, es ist pure, echte Jagd. Und ja, das wollen, glaube ich, die Leute auch sehen auf Hand und Hand. Einfach gutes, echtes Jagen.
Wie man es von den Hunter Brothers kennt. Also man kann sich anders fassen, das ist so ein richtiger Hunter Brothers Film. Einfach, ja. Die gehen raus, kein großer Schnickschnack links, rechts, sondern die gehen einfach jagen, machen Strecke, schießen wirklich gute Böcke und von daher auch ja vollkommen zu Recht der Film auf Platz 2.
Das fand er übrigens, ne? Siehst du, dass dieser kleine Dackel Rosalie wieder auf diesem Bock sitzt? Das ist so süß.
Ja. Ja, dieser Hund ist wirklich, also ja, der Hund war ja dieses Jahr auch mit bei uns auf der Messe in Salzburg und ich glaube, die Leute sind eigentlich alle nur zum HOD-Stand gekommen, um den Hund zu sehen. Also und, so unfassbar süß, wirklich. Also das ist zum Niederknien, dieses kleine Dackelgetier, also herrlich.
Ja.
Ja, naja, aber wo es einen Platz 3 und Platz 2 gibt, gibt es auch einen Platz 1 und das ist eigentlich eher ein bisschen unerwartet, muss man sagen. Das ist ein Drückjagdfilm im April auf die 1 schafft, aber Ruven, du scheinst da einfach einen richtig guten Film zusammen mit Andreas gemacht zu haben und wenn im Titel schon 100 Sauen plus steht, dann weiß man ja auch, was man sich einzustellen hat.
Ne? Bewegungsjagd so, das haben wir von Deutschland gelernt.
Bei Minustemperaturen, es knackt, es knirscht und ich freue mich so auf die Jagd mit Ruven zusammen auf einen perfekten Stand und hoffentlich perfekten Tag.
Andreas, was für ein unfassbarer Tag.
Ja, vergiss es. Es ist erst vorbei, wenn es abgeblasen ist.
Ja.
Oh nein. Komm, pack ihn.
Echt fantastische Jagdtage gewesen und da können wir, denke ich, sehr, sehr dankbar sein.
Wie das hier abgeht, das ist unfassbar. Das ist unfassbar.
Ja, also gefühlt haben wir diese 100 Sauen plus auch gesehen auf unserem Stand, aber ja, es war wirklich eine tolle Jagd gemeinsam mit Andreas in Frankreich und der Kontakt kam über Andreas, der kennt da den Gastgeber Julien persönlich, der hat uns eingeladen zu kommen und es war wirklich eine Drückjagd, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Man hat zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, wo ist eigentlich hier die Schweinekiste, wo immer wieder neue rausgelassen werden. Es war wirklich unfassbar und ja, am Ende waren es 100 plus Sauen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie viele Sauen es auf der Strecke waren, deswegen konnte ich da keine konkrete Zahl benennen, aber es war deutlich über 100 Stück Schwarzwild, die geschossen wurden mit einer extrem interessanten logistischen Bewältigung der Strecke. Also das habe ich noch nie gesehen, sowas. Da war ich wirklich baff, muss ich sagen und dann hinterher die französische Küche, ja, einfach geil. Und damit Andreas zusammen, das passt halt einfach.
Tja, Glückwunsch zum Platz 1, Weidmannsheil zu den Sauen, ist doch herrlich.
Ja, Weidmannstag.
So kann's gehen. Ja, aber es gab ja in den letzten Wochen vor allen Dingen auch Filme von unserem Rückkehrer, nämlich von Yannick und Freunde der Jagd. Die haben jetzt einiges gemacht und besonders ein Projekt fand ich ja wirklich spannend. FDJ packt an, wir bauen eine Sule, rufen. Das ist ja schon irgendwie eine coole Nummer, muss ich sagen, hätte ich auch mal Bock drauf.
Ich meine, die Leute kennen ja Yannick von Instagram aus seinen Reels und genau das erwartet einen eigentlich auch in seinen Filmen. Also dieses lustige, so ein bisschen Finn-Kliman-mäßige fast schon. Er macht einfach Spaß zuzugucken, sehr kurzweilig und ich bin mal gespannt, ob der Film sich jetzt auch hier in die Top-Bewertung mogelt, genau wie Büffeljagd auch von Paul und Gerold und unser Hoodwee. Die Filme sind jetzt brandneu dabei, sind deswegen noch nicht in der Top 10 drin. Aber ich bin mir sicher, dass auch der Film von Yannick es da rein schaffen könnte. Also fand ich sehr gut. Muss man auch mal Yannick loben an der Stelle.
Ja, ich bin mal gespannt. Also er kümmert sich ja normalerweise eher um das Thema Niederwild. Die Sule kommt mit Sicherheit auch teilweise Mitgliedern des Niederwilds zugute, aber vor allen Dingen ja dem Hochwild. Bin mal gespannt, wie sich die Filme so allgemein entwickeln. Ich habe auf jeden Fall in den Kommentaren gelesen, dass die Niederwild-Fans sich sehr über diese Filme freuen, die er macht. Und du hast es ja letztes Mal auch gesagt auf Instagram, obwohl du niemals gedacht hättest, dass du das mal sagen wirst, dass die Waschbärbejagung auch in einem Hochwildrevier nicht zu kurz kommen darf.
Ich habe jahrelang einen Fehler auf der Jagd gemacht.
Deswegen hat das alles nie so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Die Waschbären waren schuld.
Ja, die Waschbären haben auch die ganzen Kälber gerissen und die Frischlinge gefressen und der Waschbär.
Der Wolf ist nicht das Problem, es sind die Waschbären, die ganzen Muffel reißen.
Aber eins tut er wirklich und da kann man ihn nicht von freisprechen. Der Waschbär kackt auf Hochsitze.
Und das ist so eklig, weil die fressen ja auch diese ganzen Früchte und Äpfel und dann ist das so eine komische
Ja, und dann haben die diese ganzen Würmer, Neozoen und Waschbär, nee, Spulwurm.
Kriegst du Hunter-Virus, wirklich.
Ja, musst du echt, also wenn man das so einen Kackhaufen da auf dem Sitzbrett sieht oder 3, 4 nebeneinander, ist ja alles schon vorgekommen, dann immer am liebsten den Sitz einfach anzünden und anzünden und neu bauen.
Ja, also der Waschbär bei uns war jetzt auch in der Eifel, der erste, den ich gesehen habe, der war aber überfahren schon. Oh. Einer weniger.
Ja, guckt, dass ihr das frühzeitig in den Griff kriegt, das wollt ihr nicht haben, ey.
Ja, wir müssen jetzt echt irgendwas tun, weil ich weiß, die fischen ja auch, ne? Die fressen ja auch Fische.
Ach, die fressen alles, ey, das ist...
Oder nicht, aber sind die gute Angler? Können die das gut?
Also ob sie jetzt eure Forellen wegangeln, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall angeln sich die ganzen Frösche und Molche und so. Das ist
ja, das wäre mir ja noch egal, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei uns im Bach so deutlich weniger Forellen sind als sonst.
Ja, vielleicht machen die auch so ein schönes Kaviar-Buffet oder so.
Da sitzen sie da alle in einer Reihe, ne, so zur Vorspeise so und danach gehen sie sich so in ihrem Trupp, dann versammeln die sich wie so Schakale und reißen so ein Reh oder so ein Hirsch.
Ja, der Dicker, der Waschbär.
So, das sind ja Kriminelle, sieht man ja. Ne?
Ja.
Schwerstkriminell. Ja, Schwerstim. Die sieht man ja an den Streifen, die sind sehr kriminell, Waschbären. Naja, auf jeden Fall. Muss man sich auch drum kümmern. Wie auch immer, Yannick hat auf jeden Fall jetzt einige Filme rausgehauen und am Wochenende kommt auch noch ein weiterer und allgemein viel los. Die Hunter Brothers waren mit dem guten Gernot auf Büffeljagd. Auch spannend, Feld und Jagd waren auf Muffeljagd. Walter Black Forest war auch auf Muffeljagd. Und wie du schon gesagt hast, Jagdwoche in Brandenburg, Hoodwee Teil 1, richtig gut geworden. Ich war ja dieses Mal nicht mit dabei, aber der Film ist eine glatte 1, würde ich sagen, oder Ruven?
Ja, also hat mir auch viel Freude gemacht. Das haben wir jetzt auch ein bisschen anders aufgezogen. Mal gespannt, was da das Feedback sein wird. Ich guck mal gerade rein hier in die Bewertung. Still und heimlich im Hintergrund.
Und wir loben uns ja jetzt nicht irgendwie selber, weil ich hatte eh nichts damit zu tun. Und du hast nur das Voice-Over gemacht und warst am Schnitt auch nicht beteiligt. Also, ne?
Es gibt schon einen Kommentar, der bezieht sich auf Jens neuen Hut.
Ja, das hat für Aufsehen gesorgt in der gesamten Jagdbranche.
Ja, herrlich.
Ohne Ende Zuschriften.
Wir können jetzt unsere Zuhörer entlassen. Es ist ja auch bald Wochenende und die haben jetzt sich viel anzuschauen auf Hand und Imant. Und ja, ansonsten wahrscheinlich noch viel Kids zu retten. Aber ich weiß nicht, ich habe kein Thema mehr, Tim. Ich bin zufrieden, es hat Spaß gemacht wieder mit dir.
Ja, Ruben, wir haben ja wieder einige Stories erzählt. Im besten Fall auch welche, wo man ein bisschen was draus lernen kann oder zumindest was Neues erfahren hat. Zumindest das mit der Isabella. War, glaube ich, für die meisten neu, für mich auch, aber lernt nie aus. Und von daher würde ich auch sagen, habt einen schönen Mai, viel Wattmannsheil, sichere Kugel und ja, bis zum nächsten Mal.
Hast du sehr schön gesagt. Ich bedanke mich auch nochmal fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.